stütze ich mich jetzt auf ein weiteres Dogma, nämlich die unbefleckte Empfängnis. Die sagt ja, dass Maria schon im Augenblick ihrer Empfängnis, also wo sie gezeugt wird, da geht es nicht um die Empfängnis Jesu, sondern da geht es um die Empfängnis Mariens, den ersten Augenblick, wo Maria im Schoß ihrer Mutter Anna gezeugt wurde, da hat Gott sie schon von der Erbsünde befreit, aber nicht, weil sie besser ist oder weil sie höher ist, sondern die Erlösungsgnade kam Maria vorauswirkend schon zugute. Also sie musste nicht warten bis zum Tod Jesu unterm Kreuz, sondern ihr wurde die Erlösungsgnade schon bei ihrer Empfängnis zuteil. Und wir wissen ja, was die Taufe ist. Sie löscht die Erbschuld aus. Nur, es gibt schon einen Unterschied zwischen uns und Maria. Man könnte sagen, ein getauftes Kind ist gleich wie Maria. Aber es gibt einen Unterschied. Wissen Sie den? Der uns trotzdem von Maria unterscheidet? Ja, wir haben keine Erbsünde mehr. Mit der Taufe ist die ausgelöscht. Du hast keinen Anteil mehr an der Erbsünde. Du bist wirklich neu geboren. Aber was ist uns geblieben? Bitte?
Die Anhängigkeit an
ja.
die Sünde.
Die Konkubiszenz. Die Neigung zur Sünde. Das heißt, unsere Seele hat zwar, der Bund mit Gott ist erneuert, wir sind wiedergeboren, wir sind neugeboren, wir sind Kinder Gottes, aber wir sind geschwächte Kinder Gottes. Gott hat eine Spur gelassen, nämlich damit deine Heiligkeit nicht ohne dich verwirklicht wird. Das heißt, du musst jetzt mitarbeiten, dein Wille muss mitarbeiten an der Heiligkeit. Bei Maria war die Konkubiszenz nicht vorhanden. Das ist der einzige Unterschied. Aber Maria wurde auch versucht. Nur ihr Herz war viel vollkommener auf Gott ausgerichtet. Unser Herz bleibt immer ein Stück weit gespalten. Stehe ich jetzt auf am Sonntag oder stehe ich nicht auf? Ja. Vergib ich jetzt oder vergib ich nicht? Ja. Das bleibt immer ein Kampf, das nennt man den geistlichen Kampf. Ja. Man muss den Christen viel mehr nur den geistlichen Kampf lehren, damit wir verstehen, wie verführt uns denn der Böse immer wieder zur Sünde. Ja. Und was ist das Resultat der Sünde? Es ist Versklavung. Wir verlieren wieder ein Stück weit unsere Gotteskindschaftlichkeit. Wir werden wieder Sklaven. Mit jeder Sünde bist du wieder ein Stück weit versklavt. Und da immer Nein zu sagen, selbst wenn dir die Sünde so geschmackvoll serviert wird, ja, der Apfel ist vergiftet. Und Maria, warum hat sie nie gesündigt? Weil sie voll des Heiligen Geistes war. Sie war die erste Charismatikerin. Der Heilige Geist konnte in Fülle in Maria ohne Unterlass wohnen. Und Maria hat in jeder Situation immer sich auf den Heiligen Geist ausgerichtet. Und was ist der Heilige Geist? Er führt uns zum Willen Gottes. Der Heilige Geist ist der Geist Gottes, ist der Geist Christi. Maria hätte auch zum Beispiel bei der Kreuzigung irre gehen können. Sie hätte ja auch da sagen können, lieber Gott, jetzt reicht's. Ich habe jetzt alles mitgemacht, ja. Diese miese Geburt da in Bethlehem. Okay, das konnte ich ja noch annehmen. Die Flucht nach Ägypten. Dann schickst du uns nach Nazareth, wirklich. Der Ort, der total verachtet war unter den Juden. Was kann denn Gutes aus Nazareth kommen? Dann die Wiederfindung Jesu im Tempel. Gut, das habe ich alles noch mitgemacht. Aber jetzt reicht's. Das hätte sie sagen können. Aber weil Maria eben immer ganz auf den Heiligen Geist gehört hatte. Darum hat sie ja gesagt. Und ich brauche Maria, damit ich diese Stolpersteine, die mir der Teufel ganz sicher auf den Weg legt, dass ich da heilvoll drüber komme. Dazu brauchst du Maria, denn Maria hilft dir, das sagt Kardinal Schäfzig, das ist so ein wunderbarer Theologe, der ist am 8. Dezember vor, ich glaube 3 Jahre ist jetzt hier oder 4, ist er gestorben und der hat gesagt, ein Kind Mariens ist offen für den Heiligen Geist. je mehr du dich öffnest für Maria, ja, drum lebe eine intensive Beziehung zu ihr, das soll auch affektiv sein, ja, das soll wirklich eine Kind-Mutter-Beziehung sein. Musst du nicht theologisch darüber nachdenken, also auf welches Dogma stütze ich mich jetzt in meinen Gebeten? Ja? Das sage ich Ihnen nur, damit diese Lehre auch wirklich Hand und Fuß hat und nicht irgendwas ist von der Gemeinschaft der Seligpreisungen, sondern dass es wirklich von der Kirche gewollt ist. Das muss in deinen Gebeten nicht unbedingt immer präsent sein. Ja? Wichtig ist, dass du eine intensive Beziehung zu Maria, also die kleine Therese hat gesagt, fürchte dich nicht, Maria zu viel zu lieben. Sie hat ihren Weg gefunden, die kleine Therese. Was war bei der kleinen Therese? Die Schlüsselerfahrung, das Lächeln der Mutter Gottes. Das war für mich die Schlüsselerfahrung, war Lourdes. Hat jemand das noch nicht gehört, was ich in Lourdes erlebt habe? Alle, glaube ich, wissen es schon. Das war für mich meine Bekehrung, möchte ich sagen. Ja. Meine große Bekehrung, dass ich verstanden habe, ohne Maria kann ich keinen Schritt in meinem Christsein machen. Ja. Vielleicht muss Gott sie nicht so weit führen, aber ich glaube, Jesus hat das zugelassen, damit ich eben den Pilgern davon erzähle, damit sie verstehen, warum ich Maria brauche. Bei der kleinen Therese war es so, ihre Mutter ist gestorben, wie sie knapp 4 Jahre war. Sie hatte Brustkrebs. Das Kind konnte nicht gestillt werden, es wuchs bei einer Amme auf. Also die kleine Therese hat so viele seelische Verletzungen bekommen. Ja. Dann stirbt die Mutter, dieses kleine Jobberl erlebt den Tod der Mutter. Ja. Da sind 5 Töchter sind da. Sie ist die Jüngste. Ja. Sie hat es am meisten gespürt. Ja. Dann klammert sie sich an ihre älteste Schwester. Die übernimmt sofort die Mutterrolle für ihre Geschwister. Dann bekommt die den Ruf ins Kloster, muss man sich vorstellen. Also manchmal kann man schon sagen, lieber Gott, du hast schon eigene Wege. Ja. Die kleine Therese erlebt jetzt wieder das Trauma, die Mutter zu verlieren. Sie klammert sich an die nächstälteste Schwester. Und was tut der liebe Gott? Er ruft die ins Kloster. Und da ist die kleine Therese ausgerastet. Ja. Sie hat eine Psychose entwickelt, sie hat 3 Mütter verloren. Ja. Sie ist psychisch so schwer krank geworden, dass sie im Delirium war. Sie lag im Bett, sie schlug mit dem Kopf gegen die Wand, sie war nicht mehr bei Verstand. Der Vater lässt eine Messnovene lesen und stellt eine Muttergottesstatue ins Krankenzimmer. Ja. Und die Schwester, die da war, kniet sich vor die Statue hin und sagt, Mutter Gottes, du musst meine Schwester Therese retten, sonst gibt es keine Rettung mehr. Die Ärzte haben sie aufgegeben. Und was passiert in dieser Zeit? Kleine Therese schaut einmal hin zu dieser Statue und die Statue wird lebendig. Und die Mutter Gottes lächelt ihr zu. Und da macht die kleine Therese die Erfahrung, ich habe eine Mutter, die mich nicht mehr verlässt. Es war wirklich eine lebendige Beziehung, die da gewesen ist. Die Mutter Gottes war wirklich in ihrem Zimmer. Und sie erlebt diese Nähe der himmlischen Mutter. Und sie sagt, ab heute habe ich meine richtige Mutter. Ist die Mutter Gottes. Und wir wissen, welche Meilenschritte sie gemacht hat. Ja, sie ist mit Riesenschritten dann vorangegangen. Sie hat ihre Ego-Zentrierung aufgegeben. Vorher musste sich alles um sie drehen. Ja, die kleine Therese war der Terror in der Familie. Ja, wenn die zu weinen begonnen hat, sind alle hingestürzt, um sie nur zu beruhigen. Ja, sie hat die ganze Familie terrorisiert mit ihrer Übersensibilität. Sie konnte zu Weihnachten, sie hat ihre große Weihnachtsgnade bekommen. Sie ging als Kind in die Mette und sie kam als erwachsene Frau heraus. Ja, Gott hat diese kindliche Selbstzentrierung abgelotet und sie wurde erwachsen. Sie konnte von sich wegschauen. Und dann kam die nächste Gnade. Sie war einmal in der Kirche und sie bekam ein Bild in die Hand, wo vom Gekreuzigten das Blut heruntertropfte, ja, auf die Erde. Und sie hat gesagt, Mensch, das kostbare Blut Christi, das muss man auffangen. Ja. Und sie hat da ihre Berufung für den Karmel bekommen. Sie sagt, ich möchte in einen Orden gehen, wo ich durch meine Opfer, durch das Ordensleben quasi mich am Kreuz aufhalte und das Blut Christi auffange und es über die Sünder ausgieße. Ja. Das ist das Opferleben einer Klosterschwester. Das Klosterleben ist ein Opferleben, wo man sich ganz für Christus schenkt, um für die Sünder eine geistliche Mutterschaft zu übernehmen durch die kleinen Opfer. Und die kleine Therese hat sehr gut verstanden, dass sie zu großen Opfern gar nicht fähig war. Sie war ja sehr klein und schwach, ja, sie war sehr gesundheitlich nicht stark, ja, und sie verstand diese großen Sühne, Dinge, die die anderen gemacht haben. Sie haben sich zum Beispiel einen Gürtel, einen Bußgürtel, sie haben sich gegeißelt und so, ja, also man hat sich dann auch bewusst auch Schmerzen zugefügt, um die aufzuopfern, ja, das brauchst du in der Gemeinschaft der Seligpreisungen nicht, das werde ich dann rauslöschen aus dem Vortrag. Also das Gemeinschaftsleben ist in sich schon ein Kreuz, ja, so wie auch die Ehe ein Kreuz ist, ja. Also ich möchte es heutzutage gar nicht mehr gegenüberstellen als besser und weniger besser. Ich bewundere sie, dass sie diesen Ruf gewählt haben. Ich ziehe meinen Schleier wirklich, dass sie das wagen. Die Ehe ist für mich wirklich, und darum ich bete sehr viel, dass die Eheleute diesen Ruf leben können, weil es heute auch nicht mehr leicht ist. Es war nie leicht, aber ich glaube, es ist schwieriger denn je. Wie war das jetzt bei mir? Ich habe Maria, ich war nie gegen sie, ja, aber ich kann sagen, ich habe einen gewissen Neoprotestantismus gelebt. Ja. Ich habe immer gesagt, ja, sie hat Jesus geboren, ich glaube auch, dass sie unbefleckt ist, ich glaube auch, dass sie jungfräulich ist, ich glaube auch, dass sie in den Himmel aufgefahren ist. Aber was hat das mit mir zu tun? Ja? Für mich war Maria so weit. Sie war so heilig, sie war so abgehoben. Und ich habe immer zu ihr gesagt, du, ich gebe dir meine Pflichtgebete. Ich bin auch immer brav Rosenkranz beten gegangen, wenn jemand gestorben ist. Ja. Das habe ich immer brav gemacht. Aber sonst habe ich Maria sehr wenig interessiert. Ja. Da kam ich in eine charismatische Erneuerung. Da war der Heilige Geist, da war Jesus, da war Heilung. Von Maria brauche ich doch nicht. Ja. Gut. Und dann kam langsam der Ruf in die Gemeinschaft. Ja. Und in der Gemeinschaft habe ich dann gemerkt, nee, du kannst nicht Gemeinschaft leben ohne dieses Kleinsein, dieses Demütigsein, denn das war ich überhaupt nicht. Ich bin stolz und stark in die Gemeinschaft eingetreten und meine Geschwister haben mich langsam verarmt. Ja, haben an der Fassade gekratzt, haben meine Fehler zum Vorschein gebracht, meine Schwächen angetippt, ja. Und dann bin ich so krank geworden, ich war nur mehr krank, ich konnte gar nichts mehr und dann hat man mich nach Frankreich geschickt und ich erzähle jetzt nicht alle Details, jedenfalls bin ich letztlich, ohne das geplant zu haben, in Lourdes gelandet. Ja. Habe mir gedacht, na gut, wenn ich jetzt schon nach Lourdes komme, nutze ich diese Gnade, zu der so viele Katholiken hinfahren und erweise Maria meine Verehrung, ja. Und ich gehe zur Grotte. Denke mir wieder, ja, sie steht da oben, weit weg von mir, das passt ja genau. Und was ist? Keine Statue, sie ist nicht da. Und da ist mir auf einmal was bewusst geworden. Das ist ein Bild für meine Seele und für mein Herz. Da hat Maria keinen Platz. Da wollte sie sein. Und dieser Ort war leer. Und da ist mir auf einmal bewusst geworden, welchen Mangel ich, welche Leere ich eigentlich lebte. Und ich sagte zu ihr, Mama, ich brauche dich. Bitte komm. Es war nur das. Und ich habe gesagt, du, ich habe nur mehr einen Tag. Morgen komme ich nochmal nach Lourdes. Dann musst du bitte irgendwas tun. So kann ich nicht nach Hause fahren. Ja? Und ich kam am nächsten Tag und genau zu dieser Zeit, genau um diese Stunde, genau an diesem Tag, brachten sie die Statue. Und da können Sie sich vorstellen, was da bei mir passiert ist. Ich habe noch nie so eine Gebetserhörung gehabt wie da. Da kam Maria wirklich persönlich zu mir. Ich bin nicht groß für diese Statuenverehrungen. Ja, ich kann mir manchmal vorstellen, dass das für manche Nicht-Katholiken schon auch etwas anstößig ist. Aber da habe ich verstanden, was der katholische Kult ist. Ja. Das war nicht, dass wir die Statuen anbeten, aber sie sind ein Fenster, so sagt auch die orthodoxe Kirche bezüglich der Ikonen. Die Ikonen sind ein Fenster für eine unsichtbare Wirklichkeit. Und für uns sind die Statuen, die Kreuze ein Fenster für das, was ich eben nicht sehe. Wir brauchen halt immer wieder sichtbare Zeichen, aber dahinter steht eine göttliche Wirklichkeit. Und hinter dieser Marienstatue, ich habe wirklich gespürt, da kommt meine Mama. Und sie will, dass sie meine Mama sein darf. Aber da musste mein Stolz zusammenfallen, nämlich alles selber machen zu können, alles im Griff zu haben. Und das habe ich eben gemerkt, ich hatte nichts mehr im Griff. Ich musste so weit geführt werden, dass ich gemerkt habe, nee, übergib dein Leben Maria. Das ist die Weihe. Ich habe sie angenommen als Mutter. Dann ging ich in die Bäder. Nächster Schritt, das wird heute bei der Weihe sein, was sie machen. Die Tauferneuerung. Ich bin in dieses Wasser, das war Jänner bitte, das war nicht so ein heißer Tag wie im Sommer, wo alle gern zu die Wasserfälle fahren. Es war eisig kalt in Lourdes. Ja. Aber ich habe gedacht, jetzt mache ich schon mal alles mit, was sich da bietet. Ja. Und ich stand kalt. Und jetzt gehst du in das Wasser. Ich sagte, so Mutter Gottes, ich erneuere jetzt meine Taufe, aber ich möchte in dir wiedergeboren werden. Du sollst dieser Uterus sein, der mich zu Christus gebiert. Ja? Und ich kann mich noch erinnern, ich bin zu dieser Statue und ich hatte so eine Erleuchtung, was Maria sein möchte. Ja? Und ich wurde in dieses Grabwasser, das war wirklich ein Tod, ja? Dieses Quellwasser. Ich weiß nicht, wie viel Grad das hat, 10 Grad. Ja? Aber das ist die Pädagogik Gottes, bitte. Das Fruchtwasser ist lauwarm, aber das Geborenwerden in Christus ist ein Tod. Das Baby schreit, wenn es da ein bisschen Taufwasser über den Schädel bekommt. Ja. Aber eigentlich, die wahre Taufe ist wirklich ein Sterben. Das ist eisig, das Grab. Ja. Und wir müssen dem alten Adam sterben. Das ist kalt, das ist ein Schmerz, das ist nicht leicht, das Fasten ist nicht angenehm. Aber das ist alles ein bewusstes Annehmen dieses Sterbeprozesses. Und ich kam wie ein Baby raus. Hab geblärt wie ein Baby. Ich habe geblärt, geweint. Ja? So schmerzhaft habe ich das erlebt. Es war, ich denke, für mich nochmal ein Erleben meiner Geburt auf mystische Weise. Und was war das Schöne? Diese Damen, ja, diese Badedamen, ja, die haben mich in den Arm genommen und haben mich gehätschelt, wie man ein Baby. Sie haben mich in Windeln gewickelt. Ja, und da habe ich mich trösten lassen. Und dann bitte, das ist Maria. Bitte darum seien Sie auch so Badedamen. Ja? Nehmen Sie öfters mal wen in den Arm und trösten Sie die Leute, die weinen. Ja? Wir brauchen diese Mütterlichkeit, Maria, sie muss sich auch ausdrücken. Das ist vor allem das Charisma der Frau. Ja? Das ist die spirituelle Mutterschaft. Auch in ihrer Pilgergruppe lernen sie füreinander, so Mütter zu sein. Ja? Und jetzt kommen wir zur dritten Station. Dann ging ich noch in die Rosenkranzbasilika. Denn das Ziel, die Taufe ist der Beginn und wie wird sie vollendet? Was ist denn das letzte, das Sakrament, das die Taufe komplettiert? Die Firmung. Ausgießung des Geistes. Aber dann als erwachsener Mensch, denn in Taufe hast du zwar auch schon Heiligen Geist bekommen, aber du hast da nicht dazu Ja gesagt. Das ist an dir geschehen. Wer muss denn Ja sagen bei der Taufe? Die Eltern und? Der Taufpate. Der Taufpate übernimmt für dich das Ja, aber er hat dann auch die Pflicht, dich zu diesem bewussten Ja hinzutragen, nämlich zur Firma. Und darum sollte eigentlich der Taufpate auch der Firmpate sein. Er soll dich begleiten, er soll dich erziehen, formen, dass du dann als erwachsener Mensch, sprich 12, 13 Jahre, das ist auch im Judentum das Alter des Erwachsenwerdens, dann Ja sagst. Und da kommt nochmal die Fülle des Geistes. Und wie war das bei mir in Lourdes? Ich ging in die Rosenkranzbasilika, habe alle Geheimnisse durchgebetet, den ganzen Psalter habe ich gebetet. Und wie ich zu Pfingsten gekommen bin, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesendet hat, habe ich die Dusche vom Heiligen Geist bekommen. Es war wirklich eine Neuausgießung des Heiligen Geistes. Und wodurch? Indem ich das Bild angeschaut habe, was dargestellt ist, Maria in der Mitte, die 12 Apostel rundherum. Ja. Das ist Kirche. Maria, die Mutter der Kirche, Maria, die Braut des Heiligen Geistes. Und da, wo Maria ist, wird die Kirche im Heiligen Geist erneuert. Und darum glaube ich, dass diese Erscheinungsorte so wichtig sind, denn da kommen die Menschen und sammeln sich um Maria. Nur das, was mir immer ein bisschen traurig stimmt, wenn dann manche Erscheinungsorte, wo die Erscheinungen aufhören, dann so was Historisches werden. Ja. Wo man irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt eintriggert. Und darum ist die Chance von Medjugorje, Sie wissen, was ich jetzt sage, dass die Erscheinungen noch anlaufen. Maria kommt physisch und sammelt ihre Kinder, ihre Apostel. Der Heilige Geist kommt nach Medjugorje. Und was ist die Frucht des Geistes? Was war die erste Frucht nach Pfingsten? Natürlich, die Apostel konnten in fremden Sprachen reden, aber bei den Menschen, die es gehört haben. Na, bevor sie sich taufen ließen. Die Bekehrung, die Beichte. Erste Frucht des Geistes, die Umkehr. Das ist Medjugorje. Da, wo der Heilige Geist ist, ist Umkehr. Und darum, wir müssen Maria in unsere Pfarreien hereinholen. Wir müssen Maria in unsere Familien hereinholen. Sie müssen Maria in ihre Ehe hineinholen. Und es geschieht Erweckung im Heiligen Geist. Die Liebe zum Partner wird erweckt. Die Liebe in der Familie wird erweckt. Die Liebe zu den Pfarrmitgliedern und zum Pfarrer wird erweckt. Die Liebe zum Papst wird erweckt. Das ist die Vision von Don Bosco. Don Bosco hat das Schiff der Kirche gesehen, das in den Sturmwellen auf und hin und her geworfen wird. Und dann kommen auch noch feindliche Flotten, ja, die ganzen Heretiker und die Kirchengegner. Ja, und die haben ihre Geschütze aufgefahren. Bum, 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 bum. Und es begann eine Schlacht. Ja. Und was tut der Papst, der Herr des Schiffes? Er lenkt das Schiff genau zwischen zwei Säulen, die aus dem Meer aufsteigen. Und auf der einen Säule ist die Eucharistie, Christus. Und auf der anderen Säule die Mutter Gottes. Und an diesen zwei Säulen hat er das Schiff festgemacht. Und wie er das festgemacht hat, sind alle Gegenflotten untergegangen. Das heißt, die Kirche befindet sich in einem Kampf, in einem immensen Kampf, und der wird immer stärker. Und wir brauchen drei Verankerungen. Christus, die Eucharistie, die Realpräsenz, wirklich Gott gegenwärtig in der Kommunion. Die Verehrung, die innige Verbindung mit Christus. Und das dritte ist die Papstverbundenheit. Ich habe heute in der Nacht Ekklesiologie studiert. Ja. Weil ich komme sonst nicht zu meinem Studium, ich muss das in der Nacht machen. Aber mir hat das Herz gebrannt, dieses Geheimnis der Kirche. Und da sagt der Pater Wallner im Heiligen Kreuz, und das ist ja nicht nur der Wallner, sondern das ist die Lehre der Kirche, das Schiff der Kirche kann nicht untergehen, weil Christus im Boot ist. Christus lenkt das Schiff. Er ist der Herr im Boot. Selbst wenn man den Eindruck hat, dass er schläft. Da sagt der Wallner, warum schläft Jesus? Damit er unseren Glauben weckt. Ja. Immer wenn wir Gott so wenig spüren, dann will er, dass der Glaube stärker wird. Aber Jesus, du bist ja da. Warum habt ihr nur solche Angst? Wo ist euer Glaube, sagt er. Und worauf kann ich mich stützen? Dass der Papst, der Platzhalter Christi ist. Der Wallner sagt es auch so gut, dieses Wort, er ist Stellvertreter Christi, ist eine schlechte Übersetzung. Die richtige Übersetzung ist, er ist der Platzhalter. Ist das nicht wunderbar? Und die Unfehlbarkeit des Papstes bezieht sich auf Glaubens- und Sittenfragen, das heißt die göttliche Offenbarung, dass das auch richtig geglaubt wird. Dafür brauche ich den Papst. Es geht ums Lehramt. Wir haben eine Lehre, die göttlich geoffenbart ist. Brauchen wir nicht auf irgendeinen Propheten stützen. Gott hat sich in Christus geoffenbart und diese Glaubenswahrheit, die hat der Papst in seinem, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen, die hat er von Christus übertragen bekommen. Der Heilige Geist gibt ihm immer wieder die Klarheit, die richtige Wahrheit zu verkünden. Und drum ist die Kirche unsinkbar. Weil die Wahrheit uns tragen wird. Drum bitte steigen Sie nicht aus dem Boot der Kirche, ich bitte Sie. Dann müssen Sie am Floß weiterrudern. Selbst wenn die Mitglieder Sünder sind, aber das Haupt ist göttlich, das ist Christus. Schauen wir bitte auf Christus und beten wir für den Papst. Es ist ein genialer Papst, wirklich. Wir müssen Gott jeden Tag danken für diesen Papst und beten wir jetzt schon für seinen Nachfolger. Nicht, dass der jetzt schnell stirbt, aber dass der Nachfolger genauso auch die Kompetenz hat, die Kirche zu leiten. Aber selbst wenn es ein sündiger Papst sein sollte, was haben wir schon für sündige Päpste gehabt, bitte? Ja. Trotzdem ist die Kirche nicht untergegangen. Die ganzen Irrlehrer, die Gnostik und die sind alle untergegangen. Der Kommunismus. Das ist nur eine Frage der Zeit, die Ideologie. Und Maria ist der Garant, ist der Ort, wo die Wahrheit eben Fleisch geworden ist. Das sagt die Kirche immer, wenn du Maria betrachtest, betrachtest du das Geheimnis Christi. Denn alle Dogmen sind ja wegen den Häresien aufgestellt worden. Zum Beispiel der Arianismus hat gesagt, es gab zwei Jesusse, den göttlichen und den menschlichen. Und dann hat man das Dogma der Gottesmutterschaft proklamiert, weil es um Jesus ging, dass Maria wirklich den Gott Menschen geboren hat. Deswegen gibt es die Dogmen. Verstehen Sie, es geht immer um Jesus. Aber Maria ist der Garant, dass diese Wahrheit erkannt wird. Und darum bleiben Sie bei Maria. Maria führt Sie im Heiligen Geist und sie führt Sie zur tiefen Gotteserfahrung. Das ist die Weihe. Maria ist ein Mittel. Maria ist der Ort des Heiligen Geistes. Und jetzt komme ich noch um einen Sprung weiter. Wie wird Maria jetzt konkret sichtbar? Eine Frage, für den opfere ich heute an Rosenkranz auf. Du siehst Maria nicht. Wo siehst du Maria? Das, ja, es ist zu unvollständig. Nein, ich möchte es ganz, ganz. Ja, das ist zu wenig, das ist zu unvollständig, der Einzelne. Ist auch zu wenig. Das ist eine Haltung. Ich möchte den Leib. Woran? Wo siehst du den Leib Mariens? Die Kirche. Die Kirche. Die Kirche ist ein Bild. Oder man kann auch sagen, Maria ist das Bild für die Kirche. Das Haupt ist Christus. Natürlich, wir sind der Leib Christi, aber Maria ist das Bild für die Kirche. Die Kirche, durch die Kirche fließen alle Gnaden zu dir. So wie durch Maria die Gnaden in die Kirche fließen. So spendet die Kirche die Gnaden weiter. Und das sind, wo sind diese Gnadenquellen? Heckgruppe, jetzt ist diese nicht mehr da, Sakramente. Willst du Gnaden von Maria? Geh zu den Sakramenten. Das ganze Heil kommt durch die Sakramente. Natürlich, der Ursprung dieser Gnaden ist immer Christus. Aber der Vermittler, ja, nur damit sie wieder einen Geschmack an der Kirche bekommen. Und Maria ist in ihrer Unbeflecktheit, ja, das ist das Ziel, was die Kirche werden soll, ja. Die Kirche soll ganz unbefleckt werden, aber das ist ein Weg. Denn wir sind nicht die unbefleckte Empfängnis. Wir sind ein Leib von Sündern, aber die Kirche in sich ist heilig. Weil Christus sie gegründet hat und weil Christus seine Gnade schenkt. Er ist immer wieder der Ursprung, er ist das Ursakrament. Aber wir haben den Auftrag, dass die Kirche durch unsere Heiligkeit immer mehr geschmückt wird. Und dazu brauchen wir Mariens. Maria,